Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 67, Senecas Über den Zorn, Buch 1. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Hallo Anne.
Na Alex, wie geht es dir?
Ja, ganz gut, außer dass jetzt hier wirklich ernsthaft der Herbst ausgebrochen ist, mit Grau und wenig Sonne und Regen.
Ja, das ist hier nicht anders in Hamburg und da muss man sich jetzt seine richtige mentale Verfassung schaffen, ne, um die nächsten Monate jetzt gut durchzustehen.
Den inneren Stoiker entdecken.
Ja, aber wirklich, das ist einfach so.
Und sich im Herzen eine Kerze anzünden oder vielleicht auch hier im Zimmer. Habe ich auch eben schon gemacht. Das ist das Schöne, finde ich, so dann am Herbst und Winter, dass es wieder so ein bisschen das Thema Tee, Kaffee, Kerzen, Gemütlichkeit mit sich bringt.
Ja, Gemütlichkeit ist ja ein Wort, um das die Amerikaner uns beneiden.
Das kennen die gar nicht, ne?
Nee, Coziness ist so ähnlich, aber es dann irgendwie hat noch ein bisschen gemütlich, hat noch eine andere Konnotation.
Ja, und die Holländer haben ja noch Geselligkeit, ne? Das ist ja dann so das Gegenstück, ne? Oder die, was haben die Dänen? Die haben doch Hygge.
Hygge, ja. Finde ich auch so super, weil es, glaube ich, auch noch so diese familiäre Verbindung mit reinbringt, dass man so in seiner kleinen Gruppe sich eben gemütlich macht.
Ja, also auf jeden Fall in diesem Dreieck von Geselligkeit, Gemütlichkeit und Hygge können wir uns dann wieder bewegen. Und außerdem, was tatsächlich auch schön ist, ich bin heute Morgen hier zu meinem Büro gelaufen und ich habe mich die ganze Zeit schon darauf gefreut, dass im Herbst ein Ginkgo-Baum in einem unglaublichen Gelb wieder dastehen wird. Und jetzt ist es genauso weit. Also in den letzten Tagen hat der jetzt seine gelbe Farbe dann erreicht, und das finde ich immer wieder total beeindruckend. Also wenn ihr eine Chance habt, euch im Herbst einen Ginkgo-Baum anzugucken, dann tut das. Das ist wirklich großartig. Also
wir haben tatsächlich einen genau vorm Fenster.
Ja, siehste.
Ja, ich liebe den Ginkgo. Ist ja Goethes Baum auch gewesen und der Baum für Freundschaft als Symbol. Also ich liebe Ginkgo. Ja, das mit den Blättern ist schön. Ich bin mit den Kids jetzt auch viel unterwegs hier und haben Blätter gesammelt und angeguckt und die Farben genossen, weil es so richtig Indian Summer letzte Woche noch.
Ja.
Und fühlst du dich eher friedfertig oder zornig heute?
Nee, eigentlich eher friedfertig, aber deswegen ist es ja dann auch gut, dass wir über den Zorn sprechen, weil wenn wir zornig wären, wäre es schwierig, über den Zorn in Ruhe reden zu können. Ja, wir haben uns ja dann jetzt auch im Rahmen von unserer kleinen Serie, ne, die sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ja auch vorletzte Folge mit der Gefühlstheorie der Stoiker beschäftigt. Und dann hattest du ja jetzt nochmal den Gedanken, Mensch, dann lass uns doch den Zorn auch nochmal mit reinnehmen, weil, und jetzt gebe ich mal zu dir rüber, ne? Das sag doch mal, was hat dich da nochmal angesprochen?
Ja, also erstmal nutze ich jede Gelegenheit, um irgendwie zu Seneca zu kommen, weil das ja mein Lieblingsstoiker ist, wie weit bekannt ist. Ja, und da muss ich einfach sagen, diese drei Bücher über den Zorn de Ira, die sind so faszinierend, die sind wunderschön geschrieben und die umfassen so viel von Senecas Weisheit, stoischer Philosophie, insgesamter Lebensweisheit, dass ich dachte, dem müssen wir jetzt hier die Bühne nochmal bereiten. Und da tut's auch nicht eine Folge, sondern wir haben wirklich gesagt, wir machen jetzt für jedes der drei Bücher, die auch thematisch geht so ein bisschen ineinander über. Also thematisch gehen sie alle um den Zorn, aber inhaltlich ist es so ein bisschen was anderes hier mal. Aber am Ende geht's dann auch mehr um die Therapie. Wie gehen wir damit um? Und genau. Und heute fangen wir mit dem ersten Buch an. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, da mal reinzulesen. Die Sprache von Seneca ist unfassbar schön, finde ich.
Ja, also es gibt auch jetzt gerade auf Deutsch ein neues Hörbuch über den Zorn, was wunderbar gelesen ist. Und da gab es lange Zeit tatsächlich, wenn man so nach Hörbüchern geguckt hat, das nur auf Englisch. Von daher ist das auf jeden Fall eine sehr gute Gelegenheit, um sich das auch mal so anzuhören, weil die Sprache eben so schön ist, dass man das auch wirklich nebenbei hören kann. So, das. Ja, aber dann lass uns mal einsteigen. Also Buch 1.
Genau, es sind ja auch einfach so viele Aphorismen auch immer. Das sind ja Sachen, die einfach auch ganz bekannt sind von Seneca. Buch 1, es fängt einfach damit an. Also erstmal spricht er seinen, Seneca sucht sich ja immer jemanden, den er anspricht, wenn er Briefe oder solche Vorträge verfasst. Normalerweise ja in seinen Briefen Lucilius oder seine Trostschriften an Freundinnen. Und hier spricht er an Novatus, an seinen Bruder. Und er sagt eben, du hast mir ja dazu aufgefordert, in Anführungszeichen, also Seneca wollte eben dazu was schreiben, was über den Zorn zu schreiben. Und er sagt, da hast du auch allen Grund zu, denn das ist die widerwärtigste und rasendste Leidenschaft. Also es geht erstmal, beschreibt er sehr blumig, warum ja der Zorn von Philosophen teilweise als zeitweiligen Wahnsinn bezeichnet wird. Warum der Zorn eben in der Qualität nochmal so ganz anders als die anderen negativen Emotionen dasteht, warum die Intensität so besonders ist. Er sagt, man sieht, dass es drängt sich geradezu ja aufzusehen, wenn jemand zornig ist. Andere Leidenschaften, die sind auch so ein bisschen versteckt. Man kann die dann sehen, guckt jemand vielleicht ein bisschen neidisch oder hat ein andere Gefühl.
Oder so.
Genau, ängstlich, richtig. Aber der Zorn allein durch diese körperlichen Anzeichen, die er beschreibt, das ist so herrlich. Schreibt er, der freche und drohende Blick, die düstere Stirn, der hastige Gang, die zuckenden Hände, die auffallende Gesichtsfarbe, das häufige und krampfhafte Atemholen. Also die Lippen zittern, die Zähne pressen sich zusammen, der Atem ist schwer und geräuschvoll. Also man kann sich schon richtig so vorstellen, wie diese wutentbrannte Zorn oder Wut ist ja auch, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, geht ja in die gleiche Richtung, wie die eben vor einem steht und sich so aufdrängt. Also er schreibt, genau, die anderen Leidenschaften lassen sich erkennen, der Zorn aber drängt sich den Augen auf.
Ja, und er spricht ja danach dann auch noch darüber, dass die Folgen des Zorns halt auch einfach katastrophal sind, ne?
Ja.
Also da bringt
es
er
ist
ja
nicht
dann,
nur ein Wutmännchen, sondern da passiert ja eben so viel dann danach.
Ja, und dann spricht er ja eben von den vielen Morden, die durch den Zorn passiert sind, ne, bis hin zu den Einöden, die durch den Zorn geschaffen wurden, weil einfach große Anzahl von Menschen umgebracht wurden dadurch, ne. Also es klingt schon so ein bisschen wie die Plage der Menschheit, der Zorn, ne?
Ja. Ja, genau. Er sagt ja, keine andere Leidenschaft hat mehr im menschlichen Geschlecht mehr Opfer abgefordert.
Und das ist ja schon ein starkes Statement, ne? Und da, wenn man mal überlegt, das ist jetzt 2000 Jahre her, so, und wir leben ja durchaus in einer Zeit, in der der Zorn, ne, auch in Verbindung mit Hass, die sehr, wie soll man sagen, allgegenwärtig wieder geworden ist, ne? Das
absolut. Und in Verbindung mit, und da kommen wir später auch noch zu, Rache.
Ja.
Dieses Motiv eben, und da kommt er dann auch gleich schon zu, nämlich die Psychologie vom Zorn.
Ja.
Das Rache ist ja wirklich dieses Reagieren auf was, das mir jemand Unrecht getan hat. Und da kommt eben diese kognitive Idee mit rein von den Stoikern, dass der Zorn eben nicht nur ein in mir explodierendes, irgendwie ausgelöstes Gefühl ist, sondern der Zorn hat ein Werturteil und das Werturteil ist, mir ist Unrecht geschehen. Oder, wie er hier schreibt, ganz interessant, wir haben den Zorn, also wir sind die Stoiker bei ihm, bezeichnet als Begierde nach zu vollziehender Rache, nicht als das Vermögen dazu. Also man kann eben auch zornig sein und überhaupt keine Chance haben, in irgendeiner Form sich tatsächlich was bewirken zu können, aber eben diese Begierde danach, ne?
Ja, und das Spannende ist wirklich, das muss man einfach nochmal betonen, dass der Zorn nach der Vorstellung der Stoiker ein Urteil beinhaltet, was ja erstmal irgendwie nicht unbedingt sehr intuitiv ist, ne, weil man den Zorn ja dann auch tatsächlich als eher brachial erlebt, so, ne. Da bricht was aus jemandem heraus und der ist sozusagen gesteuert von seinen Trieben und, aber er differenziert das ja auch sehr klar und sagt zum Beispiel, dass Tiere keinen Zorn in dem Sinne empfinden nach seiner Vorstellung, dass sie zwar wild sind und dass sie auch aufgebracht sein können, dass man das aber nicht als Zorn bezeichnen kann, ne? Weil ihnen nicht dieses kognitive Werturteil, was du angesprochen hast, zuteil wird, ne?
Genau, und damit steht der Zorn im Gegenteil zur Vernunft.
Ja.
Ne? Also der Mensch, also die Tiere haben ja eben nicht Zugang zur Vernunft, sondern nur die Menschen. Aber ja, damit kommen eben auch die negativen Folgen wie so ein Werturteil, was sich in Zorn dann entwickeln kann.
Ja. Und also von daher schließt das eigentlich sehr schön an, auch an unsere vorletzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wie eben diese Vorstellung von Emotionen oder Gefühlen bei den Stoikern ist. Und dass da auf jeden Fall eben ein Werturteil mit inkludiert ist. Und hier im Prinzip könnte man sagen, da brandet zwar was an, aber man kann Stopp oder Ja sagen dazu, ne? Und wenn der Zorn sich entwickelt, dann haben wir innerlich Ja dazu gesagt. Das ist so seine Hypothese hier dann, ne? Und damit hat die Vernunft dann die Kontrolle abgegeben.
Genau, die Vernunft ist eben das, ja, höchste Ziel im stoischen Sinne und auch naturgemäß. Mhm. Aber die Frage ist, die er dann aufwirft, ob der Zorn auch irgendwie naturgemäß sei. Vielleicht gehört es ja zu unserer Natur dazu, zu zürnen. Mhm. Und ob er deswegen ja auch in irgendeiner Hinsicht vielleicht Befürwortung verdient.
Ja.
Und da schreibt er dann, wenn man sich die Natur des Menschen anguckt, dann schreibt er, der Mensch ist zu gegenseitiger Hilfeleistung geschaffen. Der Zorn zielt auf Vernichtung. Der Mensch wünscht Gemeinschaft, der Zorn Trennung. Der Erstere will nützen, der andere schaden. Der Erstere will auch den Unbekannten hilfreich sein, der andere auch die ihm nächststehenden behelligen. Der eine ist bereit, sich selbst aufzuopfern zum Besten anderer, der andere scheut keine Gefahr für sich selbst, wenn er nur andere mit hinreißen kann. Also man sieht so richtig, der Zorn ist wirklich das Gegenteil von dem, was die, in Klammern, gute Natur des Menschen ausmacht.
Ja, und da klingt ja auch nochmal, finde ich, sehr schön dieser soziale Charakter des Menschen durch, ne? Also wenn man jetzt so immer dieses Vorurteil hat, der Stoizismus ist eine Lebensphilosophie, in der die Leute in ihrer inneren Burg sitzen und sich nur mit sich selber beschäftigen und gucken, dass sie den Widrigkeiten der Umwelt innerlich irgendwie standhalten können, ist ein völlig anderes Bild, was Seneca hier zeichnet, ne? Und finde, dass das auch nochmal eine ganz wichtige Aussagekraft in sich trägt, ne? Dass die Natur des Menschen im Kern einer soziale ist und dass damit eben der Zorn wieder der menschlichen Natur angelegt ist. Das ist ja wirklich auch wieder ein unglaublich starkes Statement. Ne?
Ja. Ja, er sagt ja auch an anderer Stelle, keine Philosophie ist mit mehr Liebe ausgestattet den Menschen gegenüber oder so. Und das, ja, aber das ist natürlich in den Vorurteilen, denen man oft begegnet. Ich habe neulich wieder auf einer Party jemandem erzählt, womit ich mich so viel beschäftige. Und der war so irritiert, überrascht und sagte, ja, aber das ist doch so zurückgezogen und da arbeitet man doch nur so an sich selbst. Und dann war ich da so, nein, eigentlich gar nicht. Habe ich dann nochmal ausgeholt.
Ja,
ja also wir sehen, der Zorn ist nicht naturgemäß. Aber die Frage ist, ob er irgendwie nützlich ist. Ne? Er könnte ja dann auch in dem Sinne dann doch hilfreich und nützlich sein, um gewisse Zwecke zu erreichen. Ne?
Das Beispiel von Aristoteles, ein Soldat muss einfach so ein bisschen zornig sein, damit er effektiv auf dem Schlachtfeld ist. Ne? Das zitiert er ja dann auch da, ne? Wo er dann aber dann auch sagt, ja, aber wenn man das jetzt mal ins Extrem reindringt, dann kommt man dahin, ne? Da beschreibt er die Germanenstämme oder die anderen Stämme des Nordens, die im Wesentlichen so kämpfen, dass sie ihre Soldaten vorher aufputschen und das halt einfach dann auch sich in der Auseinandersetzung mit den Römern als nicht als effektiv erwiesen hat, ne? Dass sie halt dann tatsächlich durch die Vernunft in einer Schlachtordnung und ähnlichen Dingen dann auch überwältigt werden, ne?
So, genau, er ist nicht effektiv, der Zorn, und er ist eben auch, und das ist ja sein großes Problem, was er mit dem Zorn hat, er ist nicht kontrollierbar. Wenn man einmal angefangen hat, dann entgleitet er einem so schnell, ne? Also er ist so wie ein, ich glaube, wie beschreibt er das mit einem, ich weiß gar nicht, ob er sagt eine Lawine, nee, sagt er nicht, aber sowas in der Richtung, so beschreibt er das eben. Denn wenn er einmal angefangen hat, dann gibt's nichts mehr, was ihm Einzug gehalten kann, also wäre den Anfängen kurz gesagt.
Ne? Ja, man muss dann warten, bis er abklingt, ne? Sonst hast du keine Chance mehr, dann kann die Natur, also praktisch die Vernunft nicht mehr eingreifen dann erstmal. Ne?
Genau, und er sagt dann auch an anderer Stelle mit der Vernunft, don't mix and match, also die Vernunft, die macht eben ihre Arbeit am besten alleine. Wenn du da ein bisschen Zorn mit reinschmeißt, dann wird es nicht besser dadurch, sondern wie verdreckt. Also es funktioniert dann eben nicht mehr. Die Vernunft braucht keinen Steigbügelhalter.
Ja, und er ist sich auch durchaus bewusst, dass das natürlich eine schwierige Herausforderung ist. Er bringt ja das Beispiel, wo er dann auch sagt, wenn jetzt deine Frau oder deine Kinder getötet werden oder entführt werden, würde man dann nicht trotzdem einfach auch zornig werden dann, ne? Um dem auch entgegenzutreten.
Ja, und das ist ja ein ganz relevanter Einwand, und das ist ja auch, was dir viele Leute sagen, jetzt nochmal ganz kurz zurück zur letzten Folge mit dem Feminismus, ja, müssen wir nicht wütend sein? Oder auch eben hier in dem Fall konkret, deiner Familie wird geschadet oder dir Nahestehenden, ist es nicht die normale und gute Reaktion, darüber Zorn zu entwickeln?
Ja, und also, ich meine, natürlich ist es so, also es gibt auf jeden Fall eine innere Regung, ne? Das ist ja wieder der Punkt, dass es nicht so ist, dass man empfindungslos ist. Aber wenn es darum geht, dann zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, die sind entführt worden, der Zorn bringt sie nicht zurück. Was sie zurückbringen kann, ist halt die gute Überlegung und die Strategie, mit der man da rangehen kann und ähnliches. Ne? Und das ist wieder dann eben ein Plädoyer für die Vernunft, auch an dieser Stelle.
Genau, er sagt, in Zorn geraten für die Seinigen ist nicht Zeichen der Liebe, sondern der Schwäche. Dagegen ist es schön und würdig, für Eltern, Kinder, Freunde und Mitbürger als Verteidiger aufzutreten, dem Gebote der Pflicht selbst folgend, gestützt auf unseren Willen, unser Urteil und unsere Voraussicht, nicht in blinder Leidenschaft und Wut.
Ja.
Denn keine Leidenschaft ist rachbegieriger als der Zorn, aber eben deshalb taugt er nichts zur Rache. Ja, und das ist dann eben der Punkt, wenn Unrecht geschieht, dann würde Seneca eben dazu raten, dass man aus einem Gefühl von Gerechtigkeit und Pflichtgefühl handelt, um diesen Zustand wiederherzustellen und nicht aus Zorn. Das ist einfach eine andere Motivation, die er als Reaktion empfiehlt, um die besten Ergebnisse zu verführen und auch um seinem eigenen Charakter nicht zu schaden. Das sagt er jetzt hier, glaube ich, nicht so konkret, aber das ist ja auch eine ganz stoische Idee, dass man sich selbst so schadet, wenn man wütend wird.
Doch an einer Stelle formuliert er das auch, dass er tatsächlich dann auch sagt, dass wenn ich zornig würde, würde ich eigentlich im Wesentlichen jetzt nicht dem anderen schaden, sondern mir selber. Aber ich kann es jetzt auch nicht direkt sagen, wo da das Zitat war.
Und dann gibt es noch ein anderes Thema, was ich in dem ersten Buch auch sehr spannend finde, und da schlägt dann die Juristin bei mir auch so ein bisschen an, weil er sagt, wenn Unrecht geschieht, der Staat, der das dann wiederherstellen muss, die rechtmäßige Ordnung, der handelt ja auch nicht, also der gute Richter handelt ja auch nicht aus Zorn, sondern der handelt aus Vernunft und der handelt wohl abgewogen. Und im Endeffekt beschreibt er da mehrere auch heutzutage noch geltende Strafzwecktheorien. Also zum Beispiel sagt er auch, der dient zur Besserung. Und das hat mich zurückgeworfen in meine Studienzeit, als es im Strafrecht darum ging. Und das ist jetzt eigentlich auch Strafrecht, aber auch Staatstheorie. Die Frage nämlich, warum darf der Staat überhaupt bestrafen? Also man könnte ja auch sagen, Entschuldigung, ich lasse mir vom Staat nicht irgendeine Strafe auferlegen. Das klären wir untereinander. Ja. Übrigens die Frage, ne, wie klären wir Sachen untereinander, Ethik, aber dann eben jetzt hier die Frage, ja, wie, was darf der Staat oder nicht? Gewaltmonopol des Staates. Und ja, ich will da jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber da gibt es eben verschiedene Theorien, absolute und relative Strafzwecktheorien. Bei der absoluten so ein bisschen vergangenheitsgewandt, dass man sagt, das ist eben ein Unrecht eingetreten und jetzt gilt es, das zu vergelten.
Ja.
Na,
das ist
so
ein
die Idee
metaphysischer
vom,
Gedanke, ne? Dass
richtig.
Der Kosmos ist aus dem Gleichgewicht gebracht worden. Nur durch die Strafe können wir ihn wieder ins Gleichgewicht bringen.
Genau, also die Idee aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt muss vergolten werden. Und diversen Überlegungen ist das nicht das Einzige, was mit eingestellt werden kann in einen gerechten Sinn von Strafe, sondern was eben ganz wichtig ist, sind auch die relativen Theorien, und zwar die spezielle und die generelle Präventionsidee, ne? Dass man sagt, wir gucken jetzt nicht mehr nach hinten, sondern wir schauen in die Zukunft. Was können wir denn mit diesen individuellen Täterinnen machen, um die zu bessern? Und das wäre ja wohl auch eine Theorie, der die Stoiker sich vor allem anschließen würden, weil es da ja darum geht, dem individuellen Menschen auch zu helfen, in Zukunft richtig zu handeln und nicht in seiner Fehlvorstellung von, wie er sich im Miteinander verhalten darf, weiter zu benehmen. Ne?
Ja, und der Seneca zitiert da ja auch Platon in dem ersten Buch.
Ja.
Ne, und sagt ja dann auch, ne, dass Platon vernünftigerweise gesagt hätte, dass es nur darum gehen kann, zukünftiges Übel zu vermeiden. und nicht eben dieser Blick nach hinten. Schon ganz interessant, dass das schon so alt ist, diese Analyse, und trotzdem eben auch heute immer noch auch Strafrecht existiert, was das nicht unbedingt umsetzt.
Ja, also genau, aber die Grundidee stammt aus der Antike, und dann, nur um das noch kurz zu Ende zu bringen, dann eben der Gedanke der Generalprävention, dass man sagt, die ganze Gesellschaft wird eben geschützt vor der Person, und auch so ein abschreckendes Moment, wobei das, glaube ich, immer mehr umstritten ist, ob eben erhöhte Strafen, jetzt passiert wieder irgendwas, dann sollen Gesetze verschärft werden und dann sollen Leute abgeschreckt werden, sich so zu verhalten. Und da ist ja schon wirklich die Frage, wie viele Menschen im Moment, in dem sie gerade so Affekttaten begehen, sich noch überlegen, was das für einen Strafrahmen dann mit sich bringt. Dazu müsste das ja so sein, dass jeder wirklich weiß, was individuell in dem Moment auf ihn zukommt oder sie. Ja. Also es ist schwierig, aber das sind eben die verschiedenen Ideen, und die werden so heutzutage nach herrschender Meinung zusammengeführt in so eine Vereinigungstheorie. Da ist so ein bisschen Vergeltung mit drin im Sinne von Wiederherstellung eines. Es gibt ja auch Täter-Opfer-Ausgleich, ne? Dass man eben sowas geht, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber vielleicht Geldwert ausgleichend oder sowas. Ja. Und dann aber eben auch vor allem in Richtung Besserung des Individuums wieder, ne? Rückführung in die Gesellschaft, also diese ganzen Punkte. Aber ja, absolut spannend, wie viel Seneca da schon von andeutet und eben genau sagt, dass der gute Richter eben darauf sein Augenmerk legt, und wir sollen eben handeln wie der gute Richter im Idealfall.
Ja, und ich finde da noch eine Unterscheidung noch ganz interessant, die er auch früher im ersten Buch einführt, nämlich die zwischen demjenigen, der zornig ist, und der an der Zornsucht leidet. Ne? Unterscheidet das ja dann auch, es gibt Leute, die mal betrunken sind, und es gibt die Trunkenbolde. Ne? Und also was er damit ja so ein bisschen andeuten will, ist, dass es einen Zustand gibt, würde man sagen, der so ein bisschen aus einer Art Selbsthabituierung heraus entstanden ist, in der man den Zorn schon fast sucht als den präferierten Daseinszustand, ne? In dem du die ganze Zeit nur noch zornig bist. Und das ist so ein Zustand, wo er auch, und das fand ich ganz interessant, weil das einzige Stelle ist, die ich im Stoizismus kenne, wo er sagt, dass du dann in Anführungsstrichen verloren bist. Ja, also im Prinzip, du bist nicht mehr rückholbar. Und aus diesem Gedanken heraus kommt nachher in seiner Beschreibung von den Strafen ja auch so ein Weg, wo er erst sagt, vorsichtig erstmal reden, Leute hinweisen, versuchen Einsicht herzustellen, nochmaliges Reden, ne, dann kommen die ersten Strafen, wo man dann halt dann auch vielleicht physisch irgendwie jemanden mal einsperrt, bis hin zu, ne, dann kommen irgendwann physische Interventionen, die dann vielleicht auch jemanden tatsächlich mal, was ich mit Auspeitschen oder ähnlichen Sachen früher gewesen sind, bis zu dem Punkt, wo er dann sagt, dass dann zum Schluss auch die Tötung da stehen kann. Und dann würde er an der Stelle sagen, jemand, der sich in diesem letzten Zustand befindet, für den ist das ja in letzter Konsequenz eine Befreiung von seinem Leben. So, ja. Das hört sich für uns heute ziemlich hart und ziemlich seltsam an, ne? Und ich habe so das Gefühl, bin mir nicht auch nicht hundertprozentig sicher, ob das so ganz konsequent Stoizismus zu Ende gedacht ist. Und ob das nicht auch so ein Teil einfach jetzt stark der Römer, der eben da auch zur Kaiserzeit einfach auch anders geprägt ist, sowas dann halt da tatsächlich dann bis auf die Spitze treibt. Weil da sind ja nun mal wirklich viele Menschen auch getötet worden, auch nach Rechtsurteilen und so weiter. Ne? Und um das vielleicht auch vor sich selber zu rechtfertigen, dass dieser Schritt letztlich dann auch in Ordnung ist. Ne? Weil ansonsten würde der Stoizismus nach meinem Verständnis ja eigentlich immer sagen, dass man jedem zugesteht, zu jedem Zeitpunkt den Rückweg antreten zu können hin zur Vernunft. Auch wenn er lange geht, auch wenn es nicht einfach ist und so weiter. Aber ich sehe dein fragendes, nachdenkliches Gesicht.
Ja, ne, also in dem Kontext, dass sie sich widersprechen mit damals ihren Sitten, Sklaverei und so weiter, würde ich sagen, dass, ja, die Todesstrafe war damals gang und gäbe, heutzutage auch noch. Für uns fühlt sich das natürlich komisch an. Ich wollte als Gegenargument mal vorbringen die Haltung der Stoiker zum Suizid. Denn ja. Ich meine, da sagen sie ja auch, wenn du als allerletzte Tür, die dir immer offen steht, wenn du sozusagen für niemanden mehr nützlich bist in der Gesellschaft, ähnlicher Gedankengang, also ja. Im einen Fall niemandem mehr nützlich und keine Familie hast, die dich noch liebt und sich um dich kümmern will, etc., du verletzt niemanden mehr durch dein Gehen aus dieser Welt und bist allen nur eine Bürde, Und dann, also ich vereinfache das jetzt zum Suizid,
Ja.
aber so ist ja die Grundidee. Und dann auf der anderen Seite aber eben zu sagen, jemand, der so verdorben ist, dass er eben nicht mehr auf den rechten Weg zurückzuführen ist, den können wir auch der Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, sagt der Todesstrafe oder sagt er irgendwie eher so einsame Insel? Ich weiß es gar
Ja, die
nicht.
einsame Insel kommt auch, aber er sagt danach dann auch tatsächlich, und die muss man von ihrem Leben in Anführungsstrichen entbinden,
Ja,
befreien,
aber das
trotzdem,
wäre doch
ne?
auch ein bisschen ein ähnlicher Gedankengang, oder? Beim Suizid, wenn man sagt.
Ja, ich würde da einen Unterschied sehen. Das eine ist Vernunft auf sich selber angewandt, das
Ja,
andere ist
genau.
Vernunft auf jemand anders angewandt. Und den Stoizismus würde ich jetzt eben nicht als eine solch, sag mal, gesellschaftliche Moraltheorie sehen, ne? Also du entscheidest nicht für andere, sondern du entscheidest in letzter Konsequenz erstmal für dich.
Ja.
Natürlich versuchst du auch einen Staat zu bauen, der diese Möglichkeiten der Entwicklung auf beste Art und Weise fördert und Gerechtigkeit und all solche Dinge dann auch berücksichtigt. Und da wäre die interessante Frage zum Beispiel, ob es in der stoischen Utopia sowas wie eine Todesstrafe geben kann.
Ja, also
Könnten
unter
sich
den Weisen jetzt wahrscheinlich eher nicht.
Nee, weil die wir alle auch tatsächlich ja dann
Ja.
dieses Verhalten nicht an den Tag legen
Ja.
würden dann, ne?
Ja.
Aber würden sich's so ähnlich wie bei Platon, seine Vorstellung vom Staat, das ist ja auch schon was sehr Elitäres, ne? Das hat schon fast so ein bisschen totalitäre Züge auch, dass die vernünftige obere Klasse darüber entscheidet, was mit den anderen auch passiert. So, und diesen Impuls, den habe ich bei den Stoikern sonst eigentlich nicht rausgelesen. Das war für mich tatsächlich eher immer so ein egalitärer Ansatz.
Das
Und damit
stimmt.
ist auch so dieser Gedanke, ich entscheide jetzt mit meiner Vernunft über das Schicksal von jemand anderem, und zwar in einer Form, dass es nicht mehr korrigierbar ist, irgendwie wesensfremd mit dem Stoizismus für mich.
Das stimmt, außer du siehst es eher deskriptiv im Sinne von, manche sind einfach verloren. Also nicht ich entscheide das, sondern es ist de facto, die Seele ist einfach so konzipiert, dass die verloren ist, ganz objektiv.
Ja, und das ist die interessante Frage, ne? Also da wärst du ja voll, also Aristoteles würde Beifall klatschen, ne? Aristoteles würde sagen, wenn du die moralischen Tugenden nicht in der Kindheit durch Beispiel und Nachvollzug im Prinzip aufgenommen hast, dann bist du verratzt, ne? Dann kannst du danach so viel machen, wie du willst, du wirst moralisch nie gut werden. So, und da war ja genau der Gegenentwurf, jetzt auch bei den Stoikern, so habe ich das zumindest immer gelesen, zu sagen, nee, das ist ein individueller Prozess. Und der mag Schlangenlinien haben und der mag sich auch mal total verirren. Aber wenn die Bedingungen in Ordnung sind und wenn du vielleicht auch jemanden an deiner Seite hast, der dir die Möglichkeit gibt, wieder einen Turn in deinem Leben zu machen, hast du die Chance, da auch wieder zurückzukommen. Ja, und eine Einsicht zu gewinnen, dass das, was du auch an Schlimmem getan hast, nicht vernünftig war, nicht naturgemäß und so weiter und so fort. Ne? Und die Frage ist, wie weit geht das? Ne? Es ist dann zum Beispiel ja auch immer so die Frage, funktioniert der Stoizismus noch, wenn jemand wirklich eine psychische Erkrankung hat? Ne? Das ist, wenn, oder Soziopath oder sowas, ne? Der keinerlei Empfindungen hat. Ne? Das und so. Das sind sicherlich so die Grenzfälle, wo man sagt, da ist die körperliche Konstitution gar nicht gegeben, um den Stoizismus wirklich auf gute Art und Weise anzuwenden. Ne? Und da sind dann sicherlich auch die Grenzen, wo man sagt, ja, wie gehst du damit um, ne? Und ich meine, da haben wir in unserer modernen Gesellschaft ja dann auch eher so das Konzept der Sicherheitsverwahrung, ne? Wenn du jemanden als Serientäter hast, der offensichtlich nicht in der Lage ist, zum Beispiel Mitgefühl zu empfinden und der kein Problem damit hat, andere Menschen umzubringen, dann nimmst du ihn halt von der Straße und packst ihn in die Sicherheitsverwahrung, damit nicht andere und irgendwelche Menschen umgebracht werden. So, ne?
Und vorgeschaltet auch im kleinen Fall die Frage der Schuld bei jedem einzelnen Vergehen, Verbrechen.
Genau. Aber ich finde, man merkt dabei auch, ne, wie solche lebensphilosophischen Überlegungen ganz schnell auch so die Temperatur im Raum hochfahren können, ne? Also das sind ja alles keine Themen, die jetzt so völlig emotionsfrei diskutiert würden, ne? Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, ja, jeder ist rehabilitierbar und jeder hat die Möglichkeit, vielleicht auf den besseren Weg wiederzukommen, dann ist das ein sehr liberales Verständnis des Strafvollzugs und auch die Haltung dazu, ne? Und da gibt es auch eher vielleicht Konservative, die dann sagen, nee, Schlussende aus, du hast mal was gemacht, du musst die Konsequenzen tragen, dann wirst du halt jetzt auch 15 Jahre weggeschoben. Und wenn wir danach zu der Meinung kommen, dass das Risiko zu groß ist, dann kommst du halt in die Sicherheitsverwahrung, das war's.
Ja, ich meine, ja, vielleicht können wir hier sagen, an der Stelle entfernt sich Seneca. Ich meine, das macht er ja an mehreren Stellen in mehreren Texten ein bisschen von der HM im Jurastudium der herrschenden Meinung.
Ja.
Und macht hier vielleicht so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ich meine, andererseits oft werfen wir denen ja vor, den Texten, die sind so unpolitisch.
Ja.
Ja, vielleicht hat er da mal eine politische Regung. Eine Stelle, die wieder sehr zurückführend in den Zornestext sehr stoisch ist, ist, da arbeitet er sich an einem Zeitgenossen von Aristoteles, Theophrastus ab.
Ja, das war der Schüler, also praktisch, der das übernommen hat, danach als Zweiter nach Aristoteles. Ja.
Genau, und dem legt er in den Mund, beziehungsweise wirft ihm den Einwand ein, es kann nicht anders sein, als dass der Tugendhafte über die Schlechten in Zorn gerät. Und da sagt er eben ganz nach Sokrates, die sich aber eines Vergehens schuldig machen, was hätte er für einen Grund, diese zu hassen, da es doch nur ein Irrtum ist, der sie zu dergleichen Vergehungen treibt. Wer einsichtig ist, der hasst nicht den Irrenden, sonst wird sich sein Hass auch gegen ihn selbst richten. Bedenke er doch, wie oft er selbst gegen die gute Sitte verstößt, wie viele seiner Handlungen auf Nachsicht Anspruch machen.
Da hast du wunderbar die Stelle, die ich vorhin gesucht habe.
Ja.
Ja. Und dann kommt ja auch noch gerade dazu eine Stelle, die ich auch noch ganz spannend finde, wo er Zenon zitiert, ne, zum Weisen. So dieses, ne, wird der Weise denn wirklich nie in irgendeiner Art und Weise zornig werden?
Ja.
Und dann sagt er, ne, dass dann ich gebe zu, es gebe es zu, es wird eine leichte und gelinde Bewegung in sich, wird er in sich verspüren. Denn wie Zenon sagt und auch in des Weisen Gemüt bleibt, selbst wenn die Wunde geheilt ist, noch eine Narbe zurück. Er wird also gewisse Ahnung, er wird noch einen Schimmer der Leidenschaften in sich wahrnehmen, von ihnen selbst, aber wird er frei sein. Also den Zorn als Hinweis, ich könnte jetzt hier zornig werden, ne, diesen Impuls spüre ich noch, aber er ist nicht mehr handlungswirksam. Ne?
Also es
Das,
ist so ein Phantomschmerz. Es juckt
ja.
mich noch, aber es ist nicht da.
Genau, ja.
Ja, es ist so interessant. Und also ohne in irgendeiner Hinsicht sagen zu wollen, dass ich weise wäre, ganz sicher ganz weit davon entfernt. Aber ich bin ja tatsächlich weniger wütend oder ärgerlich, als ich früher war. Es ist sogar Leuten in meinem Umfeld sehr positiv aufgefallen, sogar meiner Tochter, die erst 10 ist. Insofern, die kennt mich ja nur auch ein paar Jahre. Und die sagt mir, früher wärst du darüber böse geworden, was gerade passiert ist.
Ja,
Sagt,
guck
ja.
mal. Ja.
Aber trotzdem, ich weiß, manchmal merke ich jetzt tatsächlich, oha, ja, da ist noch ein bisschen was, aber es geht nicht mehr über diesen Schwelle. Weißt du, dieser Schwellenwert, dass ich zornig werden würde. Hast du das auch schon mal die Erfahrung gemacht?
Total. Also ich habe das immer mal wieder jetzt so, wenn ich irgendwie in einer Auseinandersetzung bin, in einem Streit, dass ich so merke, dass es einen Impuls gibt, jetzt etwas zu sagen, wo ich dann das Gefühl habe, das könnte ich jetzt tun, dann wird's halt richtig scheiße. So,
Ja,
ne?
es hat
Also
Konsequenzen dann, ja.
ja, dann würde man im Prinzip noch mal so ein bisschen destruktive Energie reingeben in das Ganze. Ne? Und da innerlich tatsächlich die Wachsamkeit jetzt zu haben und davon abzusehen und innerlich zu merken, nee, das ist jetzt nicht das, was ich tun will. So, ne? Weil es nicht dahin führt, wo ich hin möchte. Diese Erfahrung habe ich tatsächlich häufiger jetzt mal gemacht. Und das ist nicht so, wie das hier beim stoischen Weisen beschrieben ist, weil ich spüre es noch sehr deutlich. Es ist nicht nur so eine kleine Erinnerung daran, aber ich glaube, dass das eben für mich so ein Hinweis da ist, was dieser Weg sein kann. So. Und ich glaube, wenn man das einmal anfängt zu spüren, dass es in solchen Situationen eine Alternative gibt und wenn man dann auch tatsächlich eben die andere Alternative nimmt und sieht, dass was Besseres dabei rauskommt, dann ist das, glaube ich, genau die Attraktivität, die sich dann auch verselbstständigen kann, ne? Die dann irgendwann auch vielleicht, ne, diese positiven Eupatheen mitbringt, weil du halt siehst, ja, es kann auch anders gehen, ne? Und das fühlt
Ja.
sich auch besser an, das.
Ja, ist ein bisschen wie so ein Weg, der eben eingefahren ist, ne? Wenn man gemerkt hat, mit dem Weg komme ich besser zum Strand mit meinem Fahrrad durch den Sand, dann fährt man da dann öfter durch und dann wird es auch leichter und ist einfach angenehm und hat ein gutes Gefühl, was damit einhergeht, genau.
Ja, ich finde da immer eine große Prüfung ist halt auch, wenn man so an Telefonate hat mit irgendwelchen Behörden oder mit irgendwelchen Läden, wo man was bestellt hat und das nicht kommt und all sowas, ne? Und da habe ich durchaus früher mich auch hier und da schon mal gerne ein bisschen aufgeregt. Und Ich merke irgendwie jetzt heutzutage, dass ich eher versuche, im positiven Sinne dazu beizutragen, dass das ein gutes Gespräch wird. Indem ich auch mal was Positives extra sage, ne? Auch wenn ich vielleicht innerlich das Gefühl hätte, na, so ein bisschen nervt mich dieser Prozess jetzt schon, aber er wird nicht davon besser werden, wenn ich jetzt in irgendeiner Form dann von vornherein gleich sage, warum sind sie eigentlich so, wie sie sind? Das ist, ja.
Gut. Zumal viele Leute, mit denen man da spricht, ja wirklich nichts dafür können für die Umstände,
eben,
in denen sie sich gerade befinden. Ich war gestern, witzig, dass du sagst, hing ich 48 Minuten in der Warteschleife von der 116, 117, also um einen Arzttermin auszumachen. Und ja, bei 48 Minuten, da habe ich dann auch schon verschiedene Phasen durchlaufen und von Gefühlen. Und als ich dann dran war, die Frau, die war so gestresst. Also ich glaube, die erwartete schon diese Wutpegel bei mir und hat was wahrscheinlich schon so oft erlebt an dem Tag. Und ich war ganz, ganz freundlich, weil ich mir vor allem dachte, dass sie nichts dafür kann. Und die war am Ende ganz entspannt. Das war wirklich dann nach den 5 Minuten, ja, haben wir uns einen schönen Tag gewünscht. Und also das ja, hat auf jeden Fall geholfen, da ganz tief durchzuatmen. Und na gut, zu den Therapiemöglichkeiten kommen wir ja noch. Ich glaube,
genau.
Atmen empfiehlt da auch ganz viel. Eine Sache, die ich noch, ich glaube, sonst sind wir auch inhaltlich, außer du hast noch was Größeres am Ende mit dem ersten Brief. Eine Stelle, die ich so interessant fand, das ist auch relativ weit am Ende in dem ersten Brief. Das ist bei 18, da schreibt er über den Unterschied von Vernunft und Zorn und beschreibt das nochmal so schön. Das lese ich nochmal kurz vor. Da sagt er, die Vernunft lässt beiden Parteien die nötige Zeit. Dann sucht sie auch für sich einen Beistand, um das Feld frei zu machen für volle Enthüllung der Wahrheit. Der Zorn hat es eilig. Die Vernunft will ein Urteil fällen, das der Billigkeit entspricht. Der Zorn will das als billig angesehen wissen, was er als Urteil gefällt hat. Die Vernunft sieht nur auf die Sache selbst, um die es sich handelt. Der Zorn lässt sich durch nichtige und nicht zur Sache gehörige Umstände beeinflussen. Und so weiter und so fort. Was das in mir irgendwie hervorgerufen hat, ist eine Assoziation zu dem ersten Korintherbrief. Also der Brief von Paulus an die frühchristliche Gemeinde in Korinth, der ist ja sehr bekannt, wird auch oft bei Taufen, Hochzeiten, Hohefesten in der Kirche ausgewählt. Und oder auch als Taufspruch genommen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch oder viele von euch, dass es dieses, die Liebe ist nachsichtig und sie urteilt nicht und kennt eigentlich fast jeder. Und das hat mich da irgendwie diese Art zu sprechen, das kann man natürlich sagen, das ist wahrscheinlich einfach die Sprache, die damals üblich war. Gerade ja, diese irgendwie menschlichen Eigenschaften zusprechen, da der Vernunft oder dem Zorn. Aber man muss auch sagen, das ist zur gleichen Zeit geschrieben worden ungefähr. Also die Bücher vom Zorn waren ungefähr 45 nach Christus, der Korintherbrief 55 nach Christus. Und ich finde das besonders interessant vor dem Hintergrund, dass es ja wohl fingierte, es ist, glaube ich, inzwischen bewiesen, dass die fingiert sind, Briefwechsel zwischen Seneca und Paulus gegeben haben soll. Es gibt verschiedene Gründe, warum diese Briefe fingiert wurden. Wahrscheinlich, um Seneca damals den Christen dann im frühen Mittelalter schmackhafter zu machen oder auch eben als erlaubte Lektüre sozusagen anzugedeihen. Aber ich fand das ganz spannend, dass mich das daran auf einmal erinnert hat. Kannst du damit was anfangen? Weißt du, was ich meine?
Total. Also als du das jetzt so nochmal eben so gesagt hast, da klang auch sofort wieder der Korintherbrief so in meinen Ohren dann auch mit. Und ja, ich meine, wenn du jetzt mal so überlegst, ne, man kann jetzt auch sagen, ja, das Christentum hat an die Stelle der Vernunft die Liebe gesetzt. So, ne?
Ja.
Und dann hast du im Prinzip eigentlich fast wortgleiche Texte. So, ne? Und jetzt kannst du sagen, ja, was mit der Vernunft hier gemeint, das ist ja eigentlich die Tugend. Und als wir die Folgen über die Tugend gemacht haben, haben wir auch gesehen, wenn man in die Tugend mal reinguckt, da steckt ja auch ganz viel eben nicht nur von dieser Kälte drin, sondern, was ich bei der Gerechtigkeit, das Wohlwollen und der Ausgleich und die Kameradschaft und die Freundschaftlichkeit und so weiter dann, ne? Aber daneben eben auch dieses auf sich selber schauen, ne? Das, die Mäßigung oder die praktische Vernunft und so. Also von daher könnte man sagen, so in der Stoa, das ist ein bisschen umfassender noch vielleicht so gedacht. Ne? Aber das ist
ja,
so halt,
wobei da natürlich durch Christus nochmal ein ganz anderer Slang reinkommt. Also es ändert sich natürlich dann schon sehr die Stoßrichtung auch. Ne? Und
ja.
Christentum, das hat dann wieder ganz andere Aspekte, auf die dann das Augenmerk auch noch gelegt wird, eben auch sehr viel mehr auf ja Nächstenliebe, was mehr nach außen gehend ist, wo im Stoizismus ja schon viel mehr die Arbeit an sich selber, um ein besseres Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Aber gut, das führt jetzt, glaube ich, wirklich zu weit, ne?
Nein, nein, aber ich meine, das gibt ja dann auch Gründe, warum dann auch in einer Gesellschaft, in der du vielleicht eine Elite hattest von 5%, die in Saus und Braus gelebt haben und der Rest hat in Armut gelebt, dass sich ein lebensphilosophisches oder religiöses Angebot durchgesetzt hat, was von Barmherzigkeit und Liebe und Gleichheit und so weiter dann, ne, inklusive ja, natürlich auch einem besseren Leben nach dem Tod und so weiter dann auch gesprochen hat. Ne. Das ist, wäre in sich auch schon wieder eine interessante Frage, warum eben dann der Stoizismus so Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus ausgeklungen ist, mehr oder minder erstmal so. Ne? Und
ja,
dann,
das ist super spannend und da gibt es auch gar nicht so viel zu, finde ich.
Nee, das stimmt. Da ist tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen Vakuum, aber man findet relativ wenig, ja.
Ja.
Ja, du, dann lass uns da mal kurz zusammenfassen. Also Buch 1 vom Zorn. Was haben wir mitgenommen? Also der Zorn ist hässlich, ne? Also die Erscheinungsformen sind fürchterlich. Sie sind auch in ihren Auswirkungen eine Katastrophe. Also
ja,
das ist,
wie mein Lateinlehrer gesagt hat, ein bisschen schwanger gibt's nicht. Also ein bisschen zornig ist auch nicht gut.
Ja.
Gar kein Zorn ist richtig und nicht irgendwie so eine um Mittel zum Zweck oder sowas wie bei Aristoteles. Also da gehen die Stoiker in eine ganz andere Richtung.
Also der Zorn hat keinen Nutzen auch.
Richtig.
Und er
weder
ist auch nicht
Nutzen noch
naturgemäß.
Ist er naturgemäß, genau, ja.
Genau. Und damit ist er auch, ne, da sind auch noch ein paar, finde ich ja noch ganz interessante Formulierungen drin. Ein Meer von Zorn ist nicht gut. Also kann es auch kein Gut sein. Und der Zorn ist auch nicht immer gut, ne, also, sondern meistens eigentlich nur schlecht für die Person. Also kann es auch kein Gut sein. Also kann es auch nicht eine Tugend sein. Und so. Also da gibt's viele Argumente, warum der Zorn eben dann eher in den Bereich der Leidenschaften fällt und damit auch in dieser Form von den Stoikern abgelehnt wird.
Ja. Genau, es gibt keinen guten Grund in irgendeiner Form, den Zorn einzusetzen, auch nicht, um Menschen zu rächen oder genau Unrecht auszugleichen, sondern wenn Unrecht geschehen ist, dann sollte man es aus Vernunft und einem Handeln aus Gerechtigkeitssinn eben wiederherstellen. Ja.
So, wenn wir jetzt diese Diagnose haben, dann ist ja die interessante Frage, wenn wir jetzt nachher dann zu einer Therapie kommen wollen, dann muss man ja jetzt erstmal ein Verständnis vom Wirkmechanismus des Zorns haben. Ne? Und das ist ja genau das, was im zweiten Buch dann auch kommt, so, ne? Um hier so einen kleinen Cliffhanger zu bauen. Der Blick darauf, wie sich die Stoiker den Prozess des Zornigwerdens erklärt haben. Und zwar in einer Form, dass, man würde jetzt im Englischen sagen, Agency immer noch gegeben ist, ne? Dass wir tatsächlich da auch eingreifen können. Und das ist dann schon super spannend. Das werden wir dann auch in der nächsten Folge haben, wie Seneca das dann auch darstellt. Und er ist ja dann wirklich auch eine der maßgeblichen Quellen für, sagen wir mal, die Nitty-Gritty-Details der Gefühlstheorie. Ne?
Ja.
Ja, also von daher, das wird sicherlich sehr spannend, dann, wenn wir jetzt auf das zweite Buch schauen. Ja, klappen wir den Seneca dann für heute erstmal zu? Wunderbar.
Bums.
Dann kommen wir doch mal dahin. Was hast du denn ansonsten so gelesen oder gesehen oder gehört oder was ist dir über den Weg gelaufen, was vielleicht noch ganz interessant wird zu teilen?
Ja, gehört habe ich wahnsinnig Spannendes letzten Samstag bei der großen Stoicon.
Mhm.
Diese Online-Veranstaltung, die ja mehrere Stunden umfasst hat. Ich habe jetzt auch nicht alles live mitbekommen, werde mir den Rest nochmal dann auf Video angucken. Das wird wohl auch auf YouTube gestellt werden, aber im Moment gibt es das, haben wir vorhin besprochen, im Vorgespräch wohl noch nicht für alle zugänglich.
Nur inoffiziell, für die
ja.
Leute, die, ne, Davids, die bei
genau.
Registriert waren und so weiter. Ja.
Ein kleiner wertvoller Teil war übrigens, das erwähne ich ja auch nochmal, Alex, Morgenmeditation, die ihr auch kennt, die uns aus dem Podcast folgen, die wurde da bei den Lightning Talks, das sind also immer von Praktizierenden, so 5 Minuten Videos, ich war da auch schon mal dabei und Alex hat diesmal seine tolle Morgenmeditation beigesteuert und genau, da kann man da nochmal ein sehr schönes Video zu sehen. Aber insgesamt war das
schon verlinkt auf meiner Webseite. Wir haben ja eine Episode gehabt zur Morgenmeditation und da habe ich das einfach mal verlinkt, das Video. Wer dann nochmal
schauen. Ja, also ihr habt da schon Zugriff drauf, den kleinen Teil, genau. Und ansonsten fand ich es auch eine ganz großartige Veranstaltung, die wurde durchgeführt durch das Programm, haben Brittany Pollard und Phil Janoff und die beiden haben das einfach ganz, ganz großartig gemacht. Ich habe viele Dinge noch gelernt, die ich nicht wusste. Zum Beispiel hat Professorin Lisa Hill aus Australien hat sich nachts dazu geschaltet und hat erzählt unter anderem über, wie Elizabeth I von Stoizismus ja geprägt und geleitet worden ist, wie sie gerade Senecas De Ira, also über den Zorn, gelesen hat, um nicht aus Wut und mit Zorn geleitet Entscheidungen als Herrscherin zu treffen. Das fand ich absolut faszinierend, wusste ich nicht. Insgesamt war das Thema ja, das muss ich vielleicht nochmal sagen, es ging ja um Civil Engagement, also es ging ja darum, wie wir uns einbringen können in einer Gesellschaft, in einem politischen Prozess auch. Und dafür gab es eben ganz unterschiedliche Panels und unterschiedliche Aspekte. Genau, das der auf Queen Elizabeth kam sie im Rahmen von, dass eben viele HerrscherInnen politisch sich mit stoischen Ideen beschäftigt haben. Das ist ja schon eine ganz wichtige Feststellung. Und ein Bereich, den ich auch faszinierend fand, wo es um Stoizismus in der Anwendung ging, war im amerikanischen Militär. Da war ein Beitrag von Mick Mulroy, der war Assistant Deputy unter Secretary of Defense Mattis, also in Trumps erster Amtszeit ist der dann irgendwann zurückgetreten, weil er Trumps Ideen nicht mehr in Einklang bringen konnte mit seiner Vorstellung von einer gerechten Aufgabenerfüllung. Und genau, und da ging es dann drum, wie im amerikanischen Militär stoische Ideen, und zwar moderne Schriften. Ryan Holiday ist natürlich groß in Amerika, aber eben auch tatsächlich die römischen Stoiker in den Bibliotheken und in der Ausbildung von den Marines da eine große Rolle spielen. Und ja, das wusste ich natürlich generell schon, dass gerade von Stockdale dieses Buch, Courage Under Fire, der im Vietnamkrieg ja abgestürzt war und sich basierend auf Epiktet gesagt hat, dass er nur deswegen überlebt hat, weil er sich an die Grundideen von Epiktet gehalten hat. Aber trotzdem fand ich das ganz interessant, dass wirklich von sehr hoher Stelle nochmal erzählt wurde, wie wichtig Stoizismus in der Ausbildung und in der Führerschaft im Militär in Amerika ist.
Ja, spannend. Also es gibt ja immer wieder auch so amerikanische Militärserien, und da ist es tatsächlich so, wenn man da mal den Dialogen folgt, kommen viele Prinzipien tatsächlich auch da drin vor. So, ja. Ja, spannend.
Und bei dir, Alex, was hast du noch gesehen,
ja, ich hatte
gehört? Hast du noch was für uns?
Ausgelöst durch den Seneca und über den Zorn habe ich mich an ein Buch erinnert, was ich mal vor einigen Jahren gelesen habe, und zwar von Martha Nussbaum. Und in der deutschen Übersetzung heißt das Zorn und Vergebung. Und das fand ich jetzt da auch nochmal eine sehr schöne Ergänzung, weil sie spricht auch über die Stoiker, aber sie spricht auch sehr viel über zum Beispiel Rechtstheorie. Was sind eigentlich angemessene Strafen? Inwiefern kann Vergebung in der Straftheorie eine Rolle spielen? Ja, sie spricht zum Beispiel über den Reconciliation-Prozess in Südafrika nach dem Ende der Apartheid, über die Rolle von Nelson Mandela, die Einflüsse des Stoizismus auf Nelson Mandela und auch das Konzept des Unconditional Forgiveness. Fand ich ganz spannend. So, das treibt das ja wirklich so auf die Spitze, dass man sagt, ich erwarte vom anderen gar nichts, weil ich einfach vergebe, weil ich das mit mir selber ausmache. So, und das ist natürlich eine extrem hohe Anforderung. Aber mal so als grundsätzlichen Gedanken fand ich das sehr, sehr spannend in dem Buch. Was ich auch zum Beispiel spannend fand, ist die Beschreibung der jüdischen Tradition, wie Konflikte geklärt werden. Da gibt es ein Konzept Yeshua, und das habe ich da mich dran erinnert. Da habe ich auch einen kleinen Text zu auf meiner Berater-Webseite. Da habe ich auch so einen Blog und habe damals was zu geschrieben und auch einen zweiten Blogbeitrag, der wieder in Erinnerung gekommen ist. Was wäre eigentlich, wenn ich aufhören würde, ärgerlich zu sein? Und das war genau ausgelöst durch dieses Buch und eben Verbindung jetzt auch mit dem Seneca. Und von daher würde ich das tatsächlich einfach auch gerne nochmal allen ans Herz legen, wenn das Thema interessiert, auch eben wirklich der Umgang mit Vergebung und damit eben praktisch auch die Auflösung von Zorn. Da gibt's ganz, ganz viele Impulse da drin. Das ist wirklich sehr, sehr spannendes Buch geschrieben.
Ja, Nussbaum ist ja kein ganz großer Fan vom Stoizismus. Also die macht diverse Kritik laut, aber gerade bei den Emotionen, da sagt sie schon, dass sie ganz vorne mit dabei sind.
Ja, genau. Also die kognitive Emotionstheorie ist das, wo sie auch durchaus so mitgehen kann.
Ja.
Ach so, und dann vielleicht so eine Kleinigkeit, als ich heute davon gesprochen hatte, als ich heute Morgen diesen kleinen Spaziergang zum Büro gemacht habe, ist mir noch eine andere Kleinigkeit aufgefallen. Und zwar gab es bei Nachbarn, vor der Tür stand eine Bank und auf der Bank lag ein Kissen. Und der Spruch, der auf dem Kissen stand, war: voll schön, dass wir gleichzeitig leben. Und das fand ich irgendwie total schön. So, das irgendwie so on Display einfach so ein Kissen rausgestellt und wie so eine Einladung, ne? Ist das nicht eine tolle Sache, dass wir jetzt hier gleichzeitig in die Zeit geworfen sind und miteinander einfach unser Leben gestalten können? Und da steckt in so einem kleinen Spruch für mich einfach auch so ganz viel an Gegenpositionen zu diesen polarisierten, überhitzten und abgrenzenden, was eben unseren Alltag häufig auch im politischen Alltag eben zum Beispiel kennzeichnet.
Ja, das ist wirklich schön. Das ist auch wie so ein Mini-View from above, was eint uns eigentlich, statt was entzweit uns immer
genau.
Nur.
Total. Ja, und das war wirklich so, da habe ich irgendwie einfach lächeln müssen, als ich das gesehen habe. Ich habe mir gleich ein Foto davon gemacht und habe gedacht, ey, wirklich eine tolle Sache. Ja.
Schön, schönes Ende für diese Folge, Alex. Und dann sprechen wir uns bald wieder und gehen den Zorn weiter durch. So das Schicksal es zulässt.
So machen wir das. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.